Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Silvia Engels. Herzlich willkommen zu Kontrovers, der Diskussionsrunde am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Ein schönes Thema ist es nicht. Viele Intensivstationen in Deutschland arbeiten am Limit oder darüber hinaus. Immer mehr Covid-19-Patientinnen und Patienten sind zu behandeln. Deshalb haben sich Geschäftsführende und künftige Bundesregierung vergangene Woche darauf verständigt, strengere Corona-Regeln einzuführen. Nur noch Geimpfte und Genesene bekommen Zugang zu Kinos, Theatern und Gaststätten. 2G-Standard also. Ungeimpfte können vielfach am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen, nur notwendiges einkaufen und zur Arbeit gehen. Dazu werden Sport- und Großveranstaltungen reduziert, bei hoher Inzidenz auch abgesagt. Bei hohen Inzidenzen gelten regional für Geimpfte und Genesene auch wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Außerdem haben einige Länder sogar 2G-Plus-Regeln eingeführt, also auch Geimpften und Genesenen wird Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten nur noch mit gültigem Test zusätzlich erlaubt. Daneben scheint Anfang kommenden Jahres auch eine generelle Impfpflicht näher zu rücken, entgegen früherer Versprechen von handelnden Politikern. Unser Thema heute: 2G, Kontaktbeschränkung, Impfpflicht, Auswege aus der Corona-Pandemie. Unsere Gäste sind Dr. Martin Stürmer, er ist Virologe aus Frankfurt, dort Mitbetreiber eines Labors, das derzeit auch wieder stärker Corona-Tests durchführt. Guten Morgen, Herr Stürmer.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Dazu Thorsten Frey, Fraktionsvize der Union, in der letzten Legislaturperiode zuständig für Inneres. Er stand bislang einer generellen Impfpflicht skeptisch gegenüber. Guten Morgen, Herr Frey.
Guten Morgen, Frau Engels.
Und wir haben Axel Schäfer zugeschaltet. Er ist stellvertretender Fraktionschef der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, dazu langjähriger SPD-Parlamentarier. Und er war der Erste in seiner Fraktion, der eine generelle Impfpflicht gegen Corona befürwortete. Guten Morgen, Herr Schäfer.
Guten Morgen nach Köln.
Einige Ihrer Stimmen, Ihrer Meinungen haben wir schon klassisch auf unserem Anrufbeantworter gesammelt. Hier sind sie.
Hier spricht Manfred Bodenstein. Ja, natürlich für die Impfpflicht. Und überhaupt, wenn man sieht in Sachsen und Bayern, was sich da abspielt, also da gibt es gar keinen anderen Ausweg mehr.
Richter Berlin, ich möchte vorschlagen zu diesem Thema, dass alle, die sie die Impfung verweigern, im Krankheitsfall das Krankenhaus selbst bezahlen müssen, mit allen Kosten.
Morgen, ich bin Witzmann aus Graumürz und ich meine, man sollte erstmal international bewährte Impfstoffe auch aus anderen Ländern zulassen, auch aus Russland. Dann wird die Bevölkerung vielleicht wieder mehr Vertrauen gewinnen in das Gesundheitswesen. Nämlich, es zeigt sich doch, dass andere Länder viel, viel besser darstellen, die auch viele verschiedene Impfstoffe gesetzt haben und nicht nur auf diesen wenigen RNA-Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind.
Hier Müller aus Bonn. Wir alle wollen doch bald wieder unbeschwerter leben. Deswegen mein Aufruf untereinander zu 3M. Mensch, mach mit. Geh zum Impfen.
Herzlich Storko. Wenn die Impfstoffe dann doch nicht so hundertprozentig vor Corona schützen, warum will man dann einen Impfzwang? Das widerspricht sich doch im höchsten Maße.
Björn Bach aus Witten. Ich bin der Meinung, wir sollten wieder einen kompletten Lockdown, wie dies die Österreicher gemacht haben, durchführen, um die vierte Welle jetzt endgültig zu brechen.
Dann starten wir ein mit Herrn Bach. Reichen die Maßnahmen oder brauchen wir einen Total-Lockdown, weil es eben möglicherweise nicht reicht? Herr Stürmer, was ist Ihre Ansicht dazu?
Also es ist jetzt erstmal offensichtlich von den Zahlen, dass wir zum Glück nicht weiter nach oben gehen, uns aber auf einem sehr, sehr hohen Plateau bewegen. Das ist das eine. Also wir kommen erstmal aktuell nicht runter und wir müssen ganz, ganz schnell mit den Zahlen nach unten, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu be- und überlasten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir über Omikron, also die neue Virusvariante, noch viel zu wenig wissen, gar nicht wissen, inwieweit es in der Lage ist, unser Immunsystem doch zum Teil zu umgehen und damit eben 2G auch deutlich unsicherer zu machen, als es jetzt aktuell ist. Und insofern bin ich auch der Meinung, dass wir jetzt präventiv zumindest für einen kurzen Zeitraum einen kompletten Lockdown hätten verantworten können.
Herr Frey, wie ist Ihre Meinung dazu? Reichen die Maßnahmen, die seit letzter Woche, ich habe sie kurz skizziert, vor allen Dingen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte vorsehen und ansonsten 2G und 2G plus, reicht das aus oder stehen wir vor einem vollständigen Lockdown?
Also zumindest ist eines ganz klar, wir brauchen ganz schnell eine deutliche Reduktion der Kontakte um 70-90%. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die Ministerpräsidenten haben sich auf zahlreiche Punkte verständigt, die unabhängig von der Inzidenz bundesweit gelten sollen. Ich bin darüber hinaus davon überzeugt, dass abhängig von der Inzidenz wir durchaus auch weitergehende Kontaktbeschränkungen brauchen, denn das ist im Grunde genommen das Einzige, was hilft, die vierte Welle zu brechen und dafür zu sorgen, dass es eben nicht kurzfristig zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommt.
Herr Schäfer, wie stehen Sie zu der Perspektive eines Total-Lockdowns?
Ich würde das zurzeit nicht machen, weil wir haben auf der einen Seite sehr einvernehmlich zwischen Bund und den Ländern jetzt gemeinsam Maßnahmen vorangebracht, die wir ja nicht nur politisch, sondern auch fachlich fundiert haben. Wir haben auf der anderen Seite Urteile des Bundesverfassungsgerichts und viele, viele andere Gerichte, die wir berücksichtigen müssen. Und das Wichtige ist, mit Freiheitsbeschränkungen muss man schon immer das Maß wahren. Also die Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein. Aber ansonsten bin ich sehr dafür, dass wir, wenn wir merken, dass die Inzidenzen nicht zurückgehen, das merkt man, glaube ich, doch relativ schnell, dass wir auch dann in der Lage sein müssen, andere Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben dann vorher gezeigt, dass wir nicht am Anfang mit den härtesten Maßnahmen kommen. Und ich glaube, der jetzt eingeschlagene Weg ist der richtige. Vor allen Dingen, weil in der Bevölkerung die Diskussion und die Auffassung sich verändert hat. Es gibt mehr Menschen mittlerweile, die sagen, ja, ganz strenge Maßnahmen bis hin zur Impfpflicht sind notwendig. Das war vor einem halben Jahr noch gänzlich anders.
Zur Impfpflicht kommen wir gleich. Bleiben wir erst einmal bei diesen kurzfristigen Maßnahmen. Da haben wir auch schon einige Hörerstimmen. Wolfgang Daub aus Konstanz rechnet zusammen, dass die Wirkung einer Impfpflicht, egal wie man zu ihr steht, zu lange dauern würde für diese oder vielleicht auch für die nächste Corona-Welle. Und er ist dafür, kurzfristig helfe nur eins, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte wie auch Geimpfte. Zitat Ende. Ähnlich Markus Frenzel, selbst Angehöriger einer Risikogruppe. Er notiert, wir müssen endlich für mindestens ein Vierteljahr unsere Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken. Für 4 Wochen brauche es einen radikalen Lockdown, welcher dann nach und nach gelockert werde. Zitat Ende. Er ist allerdings gegen eine generelle Impfpflicht. Und gegen das Anziehen der Regeln schreibt unser Hörer Norbert Fleming, dass viele Politiker gesunde Menschen, die nie Covid hatten und durch aktuelle Tests immer wieder nachweisen können, dass sie vollkommen gesund sind, von vielen gesellschaftlichen Teilnahmemöglichkeiten ausschließen wollen, sei der Gipfel der Ungerechtigkeit. Auch hier Zitat Ende. Und dann gibt es noch eine differenzierte Stimme. Ich nenne mal das Beispiel Jakob Zankel. Er lebt in Rheinland-Pfalz, Frührentner, 55 Jahre alt. Er ist doppelt geimpft, wartet auf seinen Boostertermin. Und in Rheinland-Pfalz gilt nun beim Betreten vieler Innenräume sogar 2G+. Das heißt, er muss noch zusätzlich einen Test nachweisen und er sagt, das sei für ihn auf dem Land wohnend gar nicht realisierbar und die nächste Teststation sei weit entfernt und er werde jetzt bestraft, obwohl er alles richtig gemacht habe. Sind diese Regeln, die da beschlossen wurden, überhaupt noch umsetzbar, Herr Frey?
Ja, man muss zunächst einmal natürlich sehen, dass die Länder die Regeln, die auf Bundesebene vereinbart sind, entweder im Gesetz, im Infektionsschutzgesetz oder in der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart, dass die sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Und Rheinland-Pfalz hat ähnlich wie beispielsweise auch Baden-Württemberg diese 2G+-Regelung sehr weitgehend angewendet, mit der Option, dass diejenigen, die ihre dritte Impfung bekommen haben, dann eben auf den zusätzlichen Test verzichten können. Das
aber
ist beim
gerade Herr Zankel
Hörer jetzt gerade nicht der Fall. Ja, das ist absolut richtig. Und das zeigt mir aber vor allen Dingen eins. Also zunächst einmal, auf einen Test oder einen Test zu verlangen, ist natürlich nichts Inadäquates, weil wir ganz genau wissen, dass die Impfung sehr stark hilft, aber natürlich nicht zu 100%. Und deswegen, wer mehr Sicherheit will, braucht zu den Impfungen auch noch einen Test. Das Ganze muss praktikabel und umsetzbar sein. Und vor allen Dingen, wenn wir über eine Impfpflicht diskutieren, dann muss natürlich zunächst einmal gewährleistet sein, dass jeder, der sich jetzt impfen lassen möchte, also auch die dritte Impfung möchte, dass der sie dann auch tatsächlich bekommt. Und zwar nicht irgendwann im nächsten Jahr, sondern so schnell wie irgend möglich. Sonst muss eine Debatte um die Impfpflicht in den Ohren der Betroffenen ja auch wirklich skurril wirken.
Dann wollen wir kurz Herrn Schäfer hören. Die praktische Umsetzbarkeit dieser Regelungen bedeutet auch für viele Geimpfte derzeit schon sehr viel Verzicht. Ist das richtig so, Herr Schäfer?
Also was den Verzicht anbelangt, das muss tatsächlich reduziert werden, weil wenn es zu viel an Verzichten gibt, wird irgendwann uns ein Gericht sagen, unsere Maßnahmen, also in dem Falle 2G plus, sei nicht mehr verhältnismäßig. Das ist also die schmale Gratwanderung, die wir gehen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, wir müssen viele Angebote machen. Dazu gehören halt auch mobile Impf- und Teststationen. Das ist gerade in so einem vielfältigen Land wie Rheinland-Pfalz notwendig. Ich denke, das wird da auch auf den Weg gebracht. Und auf der anderen Seite müssen wir eben das, was unsere Gesellschaft gut kann, was man ja manchmal vergisst, nämlich dass man organisieren und auch vieles improvisieren kann, all diese Kräfte müssen bei uns geweckt werden. Und in der Praxis wird sich dann zeigen, dass das meiste eben doch umsetzbar ist. Und viele Skeptiker, die sagen, das funktioniert nicht, werden merken, auch mit Anlaufschwierigkeiten, siehe Bundesbahn, werden wir das hinbekommen. Da bin ich sehr davon überzeugt.
Dann noch kurz an Sie, Herr Stürmer. Sie hatten eben schon erwähnt, 2G-Standard wird möglicherweise, wenn die Omikron-Variante sich ausbreitet, nicht mehr reichen. Das ist ja die Variante, die offenbar ansteckender ist, aber man weiß noch nicht, ob sie gefährlicher ist. Was ist hier bekannt und sind Sie aufgrund dessen trotz der praktischen Probleme bei der Umsetzung für 2G plus?
Also zu Omikron ist noch nicht so viel bekannt. Wir wissen im Prinzip, dass es ein hochgradig mutiertes Virus ist mit vielen, vielen Veränderungen, vor allem auch im Oberflächenprotein, was ja für unser Immunsystem und Impfung relevant ist. Wir haben die Daten aus Südafrika, dass es sich sehr stark verbreitet hat. Wir haben die Daten aus Europa, wo sehr viele Reiserückkehrende dieses Virus mit nach Hause gebracht haben, was auch für eine sehr gute Ansteckung spricht, Ansteckungsfähigkeit. Was wir eben nicht wissen, ist, inwieweit sie wirklich eine Immun-Escape-Variante ist, also dem Immunsystem tatsächlich entkommen kann. Und was wir aber wissen, unsere Testsysteme funktionieren, wobei der Antigentest ja grundsätzlich immer etwas schwieriger zu handeln ist, weil es sich, wenn es gerade um Impfdurchbrüche geht, oft eher falsch negative Ergebnisse zeigen.
Das sind die Schnelltests.
Da kommen wir in das Problem. Wir drehen uns ein bisschen im Kreise. 2G Plus an sich, wenn ich das Plus als PCR-Test nehme, natürlich eine hochgradige Sicherheit und wäre die Benachteiligung der Geimpften reduzierter. Auf der anderen Seite können wir nicht mehr PCR-Tests machen als das, was wir gerade aktuell liefern in den Laboren. Und insofern muss man sich halt überlegen, was ist das richtige Mittel, um die Zahlen nach unten zu bringen. Ich glaube, unsere oberste Prämisse muss es sein, das Gesundheitssystem nicht zum Überlasten zu bringen. Es ist schon hart an der Grenze, zum Teil drüber. Und wir müssen schnelle Maßnahmen ergreifen. Und da muss ich ehrlich sagen, fällt mir nicht mehr allzu viel ein, als da wirklich mal für einen kurzen Zeitraum eben auch die Geimpften da nochmal mit an Bord zu nehmen.
Herr Stürmer, dann ganz kurz bei Ihnen, weil Sie ja nun Laborbetreiber sind. Wie ist die Auslastung der Testkapazitäten bei Ihnen? Wir erleben ja auch, dass mittlerweile Werte um 20% der getesteten PCR-Tests positiv ausfallen. Heißt das, wir kriegen schon gar nicht mehr mit, wie weit die Infektionslage ist. Und diese Inzidenz, die ja derzeit ungefähr seit einigen Tagen bei 440 liegt, die ist gar nicht mehr so, weil sie nicht mehr weiter steigt, sondern weil wir es einfach nicht mehr messen können?
Also wir sehen schon die Probleme, dass wir die 24 Stunden, die wir gerne einhalten wollen, insgesamt als Zeit vom Eingang der Probe ins Labor bis zum Ergebnis, nicht mehr in allen Bereichen einhalten können. Wir können es hier gerade noch so, aber das erfordert einen irren Aufwand all meiner Mitarbeiter, die hier wirklich bis über die Belastungsgrenze sich engagieren, dass wir das immer noch hinkriegen. Auch die positiven Quote liegt teilweise, je nachdem bei welchem Einsender, zwischen 30% und 50% der getesteten Proben. Und dadurch, dass wir noch Variantenanalysen machen und, haben die Labore extrem viel zu tun. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Inzidenz nicht so stark verfälscht ist. Wir können immer noch Trends ablesen und dementsprechend ist der Wert wahrscheinlich etwas zu niedrig und die Zahlen sind etwas höher. Aber wir sehen eben den Trend und der Trend geht nicht signifikant nach unten.
Soweit hier erstmal. Wir haben unsere erste Hörerin, das ist Greta Reich. Sie ruft uns aus Berlin an. Guten Morgen, Frau Reich.
Guten Morgen.
Ihre Meinung?
Ich bin zu Beginn der Corona-Krise, also ich würde sagen eine Woche nach dem Lockdown, 18 geworden und werde jetzt Anfang nächsten Jahres 20. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß nicht, irgendwie so ziemlich wichtige Jahre in meinem Leben dadurch so ein bisschen verloren habe, die halt ich weiß nicht, nicht nur bei mir, natürlich bei allen Leuten, auch die noch relativ jung sind, extrem wichtig sind für Persönlichkeitsentwicklung, etc. Und irgendwie wird dadurch natürlich das Unverständnis auch immer größer, weil man hat das Gefühl, man schränkt sich die ganze Zeit ein. Und also man macht das ja auch, weil ich das wichtig finde, dass ich Kontakte beschränke und so, weil ich nicht möchte, dass meine Familie krank wird oder so. Aber man tut alles, man lässt sich impfen, man sagt alles ab und irgendwie bezahlt man dafür nur immer weiter mit seiner Freiheit so, weil das auch nicht besser wird und weil die Politik dann irgendwie immer auch nie genaue Ansagen macht oder Beschränkungen. Alles ist immer irgendwie, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mit dem Studium angefangen und das ist auch immer, also man muss jede Woche schauen, okay, was passiert dann? Ist das jetzt Präsenz? Ist das online? Und irgendwie hängt man so seit 2 Jahren einfach komplett in der Luft und weiß nicht genau, wie man sein Leben jetzt weiter planen soll. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, da so ein bisschen die Zuversicht auch zu behalten.
Oh, vielen Dank für Ihre Schilderungen. Herr Schäfer, die SPD-Fraktion wird ja ab dieser Woche wohl gemeinsam mit 2 anderen Partnern Regierungsverantwortung übernehmen. Was antworten Sie, Frau Reich?
Ich antworte Frau Reich mit einem eindeutigen sowohl als auch. Sie hat auf der einen Seite sicherlich recht. Ich erlebe das bei meinen eigenen Lehraufträgen hier an der Universität. Ich komme ja aus einer universitär geprägten Stadt mit 60.000 Studierenden an 8 Hochschulen. Es ist wirklich für Studierende zurzeit eine extrem schwierige Situation. Ich widerspreche auf der anderen Seite entschieden, dass da sozusagen in den letzten 2 Jahren quasi gar nichts mehr ging. Das stimmt einfach nicht. Es gibt eben ein Hoch und Runter, wenn sich die Sommerzeit bis in den Herbst hinein angucken, was alles möglich war, was auch alles funktioniert hat. Und dann haben wir halt einen fundamentalen Fehler gemacht, und zwar alle miteinander, da werden wir nachher wahrscheinlich noch miteinander auch diskutieren, dass wir die Prognosen und auch Berechnungen von RKI und anderen Institutionen nicht ernst genommen haben, was die vierte Welle anbelangt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das war unser Fehler, unser gemeinsamer Fehler. Und jetzt haben wir die Konsequenz, dass wir eben weitere Einschränkungen, wie beschlossen, auch umsetzen müssen. Aber so pessimistisch, also so einen Pessimismus erlebe ich zumindest bei meinen Studierenden, was auch wirklich sehr eingeschränkt ist, hier bei uns noch nicht.
Herr Frey, wie sehen Sie die Lage von Frau Reich? Denn diese ja über lange Zeit währende Folge von Einschränkungen und die Unsicherheit, das erzählen ja doch durchaus viele, gerade junge Menschen.
Das verstehe ich absolut. Und natürlich ist es zunächst einmal ein prägendes Alter um die Volljährigkeit herum. Es gibt sicherlich auch einige andere Altersgruppen, die in den letzten 2 Jahren tatsächlich sehr zu leiden hatten. Meine jüngste Tochter beispielsweise geht in die 3. Klasse. Und wenn ich mir überlege, dass im 1. Schuljahr es begonnen hat mit Corona und dem Heimunterricht, dann ist es natürlich auch eine Altersgruppe, die massiv unter diesen Bedingungen zu leiden hat. Jetzt muss man aber fairerweise einfach sagen, ja, wir haben es auch mit einer Pandemie zu tun. Die hat ja keiner von uns verursacht und die hat auch keiner von uns je zuvor erlebt. Das heißt, dass man ein Stück weit immer wieder auch Fehler macht in einer solchen Situation, ist nachvollziehbar. Und der Herr Schäfer ist darauf eingegangen, da darf man auch nicht groß mit dem Finger auf andere zeigen, weil man im Zweifel immer irgendwie mit betroffen ist. Insgesamt kann man sicherlich sagen, dass das, was wir in der Vergangenheit getan haben und vielleicht auch jetzt tun, too little und too late ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben letztes Jahr einen richtigen Lockdown über Weihnachten gehabt, weil wir im November nicht die Kraft dazu hatten, wirklich einschneidende Maßnahmen voranzutreiben. Und im Grunde genommen sind wir auch dieses Jahr wieder sehr, sehr spät dran. Wir sind mitten in der 4. Welle. Der Herr Stürmer hat darauf hingewiesen, das Gesundheitswesen ist in einigen Teilen Deutschlands bereits überlastet. In anderen arbeitet es an der Belastungsgrenze. Das heißt, wir sind in einer Situation, da kann man nicht mehr lange reden, sondern da kann man auch nicht über Impfpflichten diskutieren. Das kann man tun, aber nur für die Zukunft. In der Situation helfen nur Kontaktbeschränkungen. Und das, liebe Frau Reich, muss man halt einfach auch sagen, nichts anderes trägt in der jetzigen Situation. Und deswegen brauchen wir auch nochmal eine Kraftanstrengung. Und deswegen war es sicherlich nicht nur ein falsches Signal, sondern auch in der Sache falsch, dass im November die Mehrheit im Bundestag entschieden hat, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen soll. Das hat den Ländern tatsächlich ihren Instrumentenkasten noch einmal verkleinert. Und deswegen werden wir ja in dieser Woche gemeinsam mit den regierungstragenden Parteien im Bundestag nochmal ans Infektionsschutzgesetz herangehen.
Da würde Herr Schäfer jetzt bestimmt gerne darauf antworten, was das Auslaufen der epidemischen Lage angeht. Aber Ihnen beiden, die ja gerade in Ihren Fraktionen auch bis vor kurzem in der Großen Koalition gemeinsam Verantwortung trugen, will ich doch noch, bevor die Nachrichten kommen, kurz Bruno Müller aus Berlin zu Gehör geben. Denn der Blick zurück ist auch voller Versäumnisse, schreibt er. Zwei Punkte, die ausgesetzten kostenfreien Corona-Tests, die erst jetzt wieder kostenfrei sind, und die Öffentlichkeit wurde seiner Ansicht nicht umfassend darüber informiert, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe entgegen der anfänglichen Erwartungen dann doch deutlich kürzer wurde. Dementsprechend sei man nicht auf Booster vorbereitet. Das Stichwort generell Impfpflicht ist ein Thema. Hier muss man ja differenzieren. Die berufs- bzw. einrichtungsbezogene Impfpflicht soll ja tatsächlich kommen. Bei Pflegeberufen wird so etwas ins Auge gefasst. Und darüber hinaus soll aber nach Willen der künftigen Ampelkoalition auch über eine generelle Impfpflicht beraten werden und wohl Anfang des Jahres im Bundestag in freier Abstimmung, also ohne Fraktionsplan, ohne Fraktionszwang abgestimmt werden. Aber Olaf Scholz, der designierte Kanzler, hat schon deutlich gemacht, wie viele andere, dass er für eine generelle Impfpflicht sei. Aber ob es soweit kommt, wissen wir noch nicht. Aber in unseren Hörerstimmen rührt sich schon viel Debatte dazu. Ilona Wedel aus Heilbronn verlangt zum Beispiel mehr sachliche Aufklärung über die Wirkung eines mRNA-Impfstoffes, um so weitere Zögernde zu überzeugen. Sie lehne eine Impfpflicht aber entschieden ab, da es unsere Gesellschaft noch tiefer spalte. Das Vertrauen in die Politiker schwindet nicht nur bei den Impfgegnern, sondern auch bei den geimpften Bürgern, denn es wurde versprochen, keine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Ähnlich Cornelia Gottschalk, sie schreibt, geimpft sei sie gegen alles Mögliche, aber sie sei trotzdem der Meinung, dass man den Menschen diesen Impfstoff nicht mit Gewalt aufzwingen darf. Viele Menschen würden ja warten auf die neuen Entwicklungen von Novavax und Valneva. Das sind sogenannte Totimpfstoffe, die also mit abgetötetem Coronavirus arbeiten, nicht mit mRNA-Impfstoffen. Hier solle man doch abwarten. Und Stefan Seder schreibt, eine Impfpflicht dürfe es nicht geben. Sie sei ein totalitäres Instrument, kein demokratisches. Wir haben aber auch Stimmen, die ganz klar pro Impfpflicht sind. Wir haben sie zu Anfang schon gehört in unseren Anrufbeantworterstimmen. Und auch unser Hörer Robert Lüttke schreibt, kurzfristig muss es ein bundesweiter Lockdown tun, alles andere nicht zu kontrollieren. Mittelfristig her mit dem Impfregister und Impfpflicht. Datenschutz und Föderalismus hätten der Pandemiebekämpfung nicht gut getan. Damit vielleicht an Sie, Herr Frey, denn Sie haben eine generelle Impfpflicht lange skeptisch gesehen. Denken Sie um?
Also ich sehe es nach wie vor skeptisch, das will ich ganz offen sagen, ohne damit abschließend zu sagen, wie ich mich im Bundestag entscheiden werde. Aber man muss es, glaube ich, ganz realistisch sehen. Es ist ein scharfes Schwert. Wir haben bislang in keinem Land der Erde eine allgemeine Impfpflicht. Das ein oder andere Land möchte das im neuen Jahr einführen, häufig aber auch nur einrichtungsbezogen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ich bin absolut von der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eine Impfpflicht, so verständlich sie aus der Perspektive der Geimpften sein mag, ist eben auch ein schwerwiegender Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es ist, glaube ich, auch psychologisch enorm schwierig, wenn der Staat zu einer Impfung verpflichtet. Und der zweite Aspekt ist der, es geht am Ende ja darum, wie man die Impfquote in der Bevölkerung nach oben treibt. Und wenn man, wie ich die Stimmen in der Vergangenheit gehört habe, zwar eine Impfpflicht, aber keinen Impfzwang möchte, dann stellt sich die Frage, wie man diejenigen, die sich bisher geweigert haben, sich impfen zu lassen, tatsächlich dazu bringen mag, sich zukünftig impfen zu lassen. Im Zweifel wird da ein Buß- oder Zwangsgeld nicht ausreichen. Und deswegen glaube ich, ist es auch kein besonders effektives Mittel, um die Impfquote nach oben zu treiben. Tatsächlich wäre es jetzt sehr viel entscheidender, dass man alles dafür tut, dass man denjenigen, die sich impfen lassen möchten, auch die Möglichkeit dazu gibt. Sie haben vorher einen Hörer zitiert, der auf seine Boosterimpfung wartet. So etwas darf im Grunde genommen nicht passieren. Wir brauchen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen in einer ganz hohen Taktion.
Und zum Thema Impfpflicht möchte sich auch Herr Pleier äußern. Er ruft uns aus Berlin an. Guten Morgen, Herr Pleier.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Also erstmal kann ich nur zustimmen.
Ja.
Warten auf die traditionellen Totimpfstoffe. Erst dann halte ich überhaupt eine allgemeine Impfpflicht für vertretbar. Und mit den jetzigen Impfstoffen, mit den mRNA-Impfstoffen, das ist eine völlig neue Technologie. Und Skepsis demgegenüber kann man nicht einfach abtun als völlig irrational und als völlig verantwortungslos. Also es ist ja bekannt, dass nur ein Teil des Impfstoffes im Arm verbleibt, also an der Impfstelle. Und der größte Teil, also über 60% des Impfstoffes, verteilt sich im ganzen Körper. Und vor allem im Kapillarsystem bilden sich dann Billionen von Spikes, die da eigentlich gar nicht gebraucht werden, weil ja die Atemwege und der Rachenraum entscheidend ist. Und was letztendlich mittel- und langfristig das für Wirkungen hat, kann einfach jetzt noch keiner sagen.
Mhm.
Und worüber gar nicht geredet wird, ist die frühzeitige Behandlung von Dr. Peter McCullough aus den USA, der ganz viele Leute, auch Risikogruppen, gerettet hat. Und da kam es erst gar nicht zu schweren Verläufen, sodass die also an Beatmungsgeräte mussten, sondern bereits im Rachenraum konnte man mit Medikamenten die schweren Verläufe abbremsen. Und darüber wird überhaupt nicht geredet.
Herr Pleier, dann greifen wir die zwei Themen mal auf. Zum einen, Herr Stürmer, vielleicht zum Stichwort Totimpfstoffe. Wir sprachen es gerade schon kurz an. Da sind Entwicklungen auf dem Markt. Abgetötetes Coronavirus, also ähnlich aufgebaut wie der Grippeimpfstoff. Können wir da bald auf Impfung auf diesem Weg hoffen. Heilung war eher das andere Thema. Ich weiß nicht, ob Sie die angesprochene Studie von Herrn Kallor kennen, aber es gibt ja in der Tat Fragen der Medikamentenforschung, ob Covid-19 nicht bald eine behandelbare Krankheit wird und dann auch so etwas wie Impfpflicht gar nicht mehr nötig ist. Vielleicht diese beiden Stichworte, die Totimpfstoffe und die Medikamentenentwicklung.
Gut, dann fange ich mal mit den zwei Punkten an. Ich muss aber nur ganz kurz noch, bevor wir das tun, etwas zu dem mRNA-Impfstoff sagen. Also die Technik ist nicht neu. Sie ist als Impfstoff jetzt erstmalig eingesetzt worden, aber wir kennen mRNA-Techniken schon sehr lange. Und BioNTech hat ja auch vorher diese Technik in der Tumortherapie eingesetzt. Insofern ist das erstmal nichts Neues. Und dass da Millionen Spike-Proteine die Kapillaren zumachen, das ist auch nicht richtig. Aber kommen wir zu den Totimpfstoffen. Totimpfstoffe sind sicherlich ein wichtiges Instrumentarium, was vielen Skeptikern nochmal die Tür öffnen würde zur Impfung. Und natürlich hilft das, wenn sich die Leute wirklich dann auch impfen lassen und das nicht nur als Ausrede vorschieben. Daran müssen wir die Menschen denn messen, die entsprechend dafür zurückhaltend sind. Ich kann die Skepsis insofern nicht nachvollziehen, weil die Sicherheit der mRNA-Impfstoffe ist ja gezeigt worden durch die milliardenfachen Einsätze in diesem einen Jahr auf der Welt. Und wenn da was Ungewöhnliches passiert wäre, hätten wir das sehen müssen. Und da braucht es keine Langzeitstudien. Aber ich kann die Skeptiker insofern, beruhigen ist das falsche Wort. Die Totimpfstoffe werden auch ihre Nebenwirkungen haben. Sie benutzen Impfverstärker. Aber sie werden das Arsenal erweitern und dann ist natürlich die Frage, ob wir die Impfpflicht in der Form tatsächlich brauchen, wenn es genug Menschen gibt, die sich tatsächlich impfen lassen.
Dann nochmal zum Stichwort Medikamente. Da schreibt auch Ursula Lemke aus Köln, wie die Impfung könnte die Entwicklung und Zulassung von Medikamenten den Verlauf der Erkrankung beherrschbar machen und ihr den Schrecken nehmen. Ist das zu viel Optimismus oder gibt es Wege dorthin?
Nein, das ist nicht zu viel Optimismus. Es gibt ja schon diverse Ansätze und auch Zulassungen zu. Wir haben jetzt gerade von der Firma Merck ein Medikament, was das genau das macht. Und insofern ist da die Entwicklung auf dem Vormarsch. Das ist jetzt immer ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil wir wollen ja, um die Pandemie zu brechen, die Infektionszahlen runterbringen. Da nützen natürlich Medikamente jetzt erstmal nichts. Aber die sind natürlich hervorragend geeignet, um eben die schweren Verläufe auch abzumildern. Wichtig ist, dass es Medikamente sind, die entsprechend auch ein längeren Wirkungsspektrum haben. Also ich muss nicht zwei Tage nach der Diagnose spätestens therapiert haben, um jemanden retten zu können. sondern durchaus auch später. Aber insgesamt ist da eine gute Entwicklung zu beobachten. Da muss man sich auch insgesamt weltweit keine Sorgen machen.
Das jetzt die medizinischen Informationen. Herr Schäfer, dann an Sie. Sie sind für eine generelle Impfpflicht und da will ich Ihnen die WhatsApp-Nachrichten hier kurz sammeln. Wir haben hier eine Hörerin oder einen Hörer, der sich äußert, die Politik habe das Volk zutiefst gespalten und dementsprechend gegen eine Impfpflicht. Und was antworten Sie dieser Sorge, dass diese Spaltung der Gesellschaft, die ja viele verspüren, jetzt noch tiefer werden könnte, wenn man eben entgegen früherer Ankündigungen, auch von Seiten der SPD, auch von Olaf Scholz, jetzt eine generelle Impfpflicht befürwortet?
Ja, auch von mir. Ich habe 2020 am Anfang der Pandemie auch nicht für eine generelle Impfpflicht geworben, aber wir haben doch dazugelernt. Und das ist doch das Gute im Leben wie in der Politik auch. Wir lernen dazu, hoffentlich durch gute Erkenntnisse, manchmal aber auch durch schlechte Erfahrung. Und es geht auch nicht um einen Impfzwang, sondern es ist meine tiefe Überzeugung, auch natürlich nach vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Medizinern, dass wir, wenn wir mit Corona leben werden in Zukunft. Corona wird ja nicht irgendwann hinter uns gelassen. Wir werden damit leben, wir werden es beherrschen müssen und dann geht es um die Instrumente, die wir dafür brauchen. Und deshalb ist es auch gut, dass Olaf Scholz gesagt hat, wenn man eine allgemeine Impfpflicht will, dann müssen wir das diskutieren. Das wird ja auch eine große öffentliche Debatte. Das wird eine große Debatte im Parlament und dann sollen, wie bei anderen Dingen wie Paragraph 218 oder Sterbehilfe, also besonders ethisch sensible Fragen, sollen die Abgeordneten abstimmen nach ihrer Überzeugung, ohne Vorfestlegen oder ohne Prägung aus den einzelnen Fraktionen. Fraktionszwang gibt es ja sowieso nicht. Aber diesen Prozess bis zum März sollten wir auf alle Fälle gehen und wir werden damit alle auch dazulernen.
Wir haben noch einige andere WhatsApps, das geht dann eher an Sie, Herr Frey. Da haben wir die Stimme, die Impfpflicht sei alternativlos. Ganz wichtig sei die Pflicht bei Menschen, die andere Menschen betreuen. Dann haben wir eine WhatsApp von Peter Spang, der notiert an, der Impfpflicht führe kein Weg mehr vorbei, denn Geimpfte, die alles richtig gemacht hätten, müssten sich aktuell wieder einschränken, weil 9-mal kluge Impfverweigerer und egoistische Ignoranten das Infektionsgeschehen in unverantwortlicher Weise nach wie vor antrieben. Zitat Ende. Was antworten Sie, Herr Frey?
Also zunächst einmal kann ich die Haltung sehr gut verstehen. Auch die Unzufriedenheit damit, dass viele sich nicht impfen lassen und das auch ein wesentlicher Grund dafür ist, dass alle anderen sich heute einschränken müssen. Ich gebe im Übrigen auch dem Kollegen Schäfer recht, wenn er sagt, wir alle müssen dazulernen in einer solchen Situation. Das finde ich, ist auch jedem zuzugestehen. Eine Erfahrung, die man in so einer Situation dann aber eben auch macht, ist, dass das Ausschließen halt schwierig ist. Also wenn ich das Ende nicht absehen kann, und so ist es in der Pandemie, dann darf man auf der anderen Seite Dinge eben auch nicht ausschließen, damit man nicht die Glaubwürdigkeit der Politik aufs Spiel setzt. Ich will vielleicht noch einen Aspekt sagen. Er hat ja zu Recht auch darauf hingewiesen, dass es einen Fraktionszwang tatsächlich nicht gibt im Bundestag. Und das habe ich in den vergangenen 8 Jahren auch regelmäßig gespürt. Aber aus meiner Sicht ist die Frage einer Impfpflicht auch keine Gewissensentscheidung. Wir haben eine partielle Impfpflicht, wenn man so will, im Bereich der Masern eingeführt. Das ist im Paragraphen 20 des Infektionsschutzgesetzes geregelt. Und dieses hat man vor wenigen Jahren mit einem ganz normalen Gesetzgebungsverfahren geregelt. Also es ist keine Gewissensfrage und deswegen muss man an den zukünftigen Bundeskanzler natürlich schon die Frage stellen, warum er das dann nicht in einem ganz normalen Gesetzgebungsverfahren auch regeln möchte. Dann muss es zu einem Austausch der Argumente kommen und am Ende kann eine Impfpflicht immer nur dann gerechtfertigt werden, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und man nicht auf anderem Wege eine hohe Impfquote erreicht. Darauf hat der Herr Stürmer hingewiesen. Und ich bin davon überzeugt, dass man das eben bei einrichtungsbezogenen Impfnachweispflichten in Alten- und Pflegeheimen beispielsweise oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen leicht nachvollziehen und kontrollieren kann und deswegen am Ende auch erfolgreich sein.
Herr Frey, vielleicht gerade an Sie noch die Frage in diesem Zusammenhang. Es klang ja auch an, dass möglicherweise die Spaltung der Gesellschaft vertieft wird durch jetzt die allgemeine Impfpflicht, von der eben früher immer doch auch von führenden Politikern gesagt wurde, dass sie nicht käme. Wir haben an diesem Wochenende schon einige Demonstrationen gesehen. Jetzt wird wieder vor dem Sächsischen Landtag eine erwartet. Die Polizei warnt, hierzu würden auch Extremisten mobilisieren. Wie kann der Staat hier überhaupt noch damit umgehen?
Also ich glaube, um einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, muss man vor allen Dingen verbal abrüsten. Denn ich würde jetzt mal ehrlicherweise sagen, beides, sowohl der Verzicht auf eine Impfpflicht wie auch eine Impfpflicht, kann spaltend in der Gesellschaft wirken. Und was wir derzeit erleben, ist nicht hinnehmbar. Wir haben einen demokratischen Diskurs, da werden am Ende Entscheidungen getroffen, die sind zu respektieren. Und was nicht zu akzeptieren ist, ist, dass manche Menschen glauben, dass sie, ausgerechnet sie, für das gesamte Volk sprechen dürfen.
Genau.
Und dass sie sich deshalb an demokratische Gepflogenheiten nicht zu halten haben. Mhm. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Und deswegen, da muss der Staat Kante zeigen und muss auch deutlich machen, dass er hier nicht bereit ist, auch nur ein Handbreit nachzugeben. Und auf der anderen Seite ist auch die Zivilgesellschaft gefordert, denn wir sehen, dass die Pandemie aktuell auch zur Bewährungsprobe für die Demokratie wird. Und wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dass die Demokratie, wie wir sie kennen und schätzen, auch für die Zukunft erhalten bleibt.
Dann haben wir Herrn Rentsch in der Leitung. Er ruft uns aus Bonn an. Wir waren ja gerade mitten beim Thema Impfpflicht und jetzt gerade auch die möglichen Folgen der Spaltung der Gesellschaft über diese Frage. Wie ist Ihre Ansicht dazu, Herr Rentsch? Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Meine Frage ist eigentlich eine andere gewesen, aber zur Impfpflicht kann ich sagen, dass ich sie ablehne. Mhm. Ich finde nicht, dass es etwas ist, was einer Demokratie zugehört, grundsätzlich.
Okay. Aber ich wollte Sie jetzt nicht aus Ihrem Konzept bringen. Sie hatten eine andere Frage, dann geben Sie die auch gerne hinein.
Ja. Ja, meine Frage ist folgende. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir ja mal eine Zeit hatten, ohne Maske, ohne Impfung und so weiter, mit Inzidenzen um 100. Zurzeit mit alledem, mit 2G und 3G, beim Faktor 4 etwa liegen. Und vor diesem Hintergrund meine Frage. Es wurde ja die pandemische Notlage nationaler Tragweite praktisch ausgesetzt oder abgeschafft. Und das klingt ja erstmal nach Aufhebung. Aber in Wirklichkeit haben wir eine Situation, dass die Maßnahmen aus meiner Sicht in keiner Weise schwächer sind und im Gegenteil eine weitere Steigerung diskutiert wird. Und der Unterschied, und das macht mir große Sorgen, der Unterschied ist ja jetzt der, Es gab bisher für mich ein Kriterium. Das heißt, wenn die pandemische Notlage ausgesetzt wird, dann werden die Maßnahmen ebenso abgeschafft. Jetzt haben wir einen Zustand, wo ich kein Kriterium mehr erkenne, wo der Staat diese Maßnahmen abschalten muss. Also ein klares Kriterium, was muss passieren, dass das passiert. Und da damit einhergeht die Angst, dass dieser Zeitpunkt eher nie kommt.
Okay.
Und das macht mir Sorgen, das ist meine Frage. Und ansonsten möchte ich noch hinzufügen, warum die Sendung kontrovers heißt, ist mir nicht ganz klar. Bis jetzt hatte ich eher den Eindruck, drei Stühle, eine Meinung. Aber das nur nebenbei, das war nicht meine Frage.
Ja gut, beim Thema Impfpflicht gibt es ja schon Differenzierung. Aber Sie haben recht, es geht jetzt nicht schwarz oder weiß, sondern in vielen Grauschattierungen zu. Da haben Sie recht, das liegt aber vielleicht auch an der Komplexität des Themas. Aber Herr Rentsch, das Stichwort, die Sorge dafür, dass der Staat möglicherweise diese Einschränkungen gar nicht mehr abschafft, weil keine klaren Kriterien mehr vorliegen. Was sagen Sie dazu, Herr Schäfer? Das ist doch eine große Verantwortung und Herr Rentsch sorgt sich.
Also es gibt ja drei ganz wichtige Schranken, die uns bei allen Maßnahmen auferlegt sind. Das eine, was wir selbst in die Gesetze schreiben. Das andere, was Sie als Journalistinnen und Journalisten, was Medien kritisch begleiten und auch den Finger in Wunden legen. Und das dritte, die Gerichte, die natürlich gerade in Deutschland den allergrößten Wert immer drauf legen, dass wir eben eine freiheitliche Demokratie bleiben. Das heißt, dass die Bürger- und Menschenrechte absolut an der Spitze stehen. Das heißt, wir sind schon allein dadurch eingeschränkt, sozusagen schrankenlos Politik zu machen. Machen wir auch nicht. Deshalb haben wir viele Dinge überprüft. Deshalb haben wir auch jetzt andere Möglichkeiten geschaffen und wollen auch keinen generellen Lockdown.
Herr Rentsch, nimmt Ihnen das etwas die Sorge?
Ihr nicht. Also ich habe mal gegen die Impfpflicht, gegen die Maskenpflicht für Geimpfte geklagt vor dem Oberverwaltungsgericht, natürlich erfolglos. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich möchte auch noch eins sagen. Das
warum
möchte ich an der Stelle.
Erfolglos? Entschuldigung, warum natürlich erfolglos? Es gibt ganz viele Gerichte, die den Bürgern Recht gegeben haben und gesagt haben, ja, der Staat greift zu stark in Freiheitsrechte ein. Sie haben doch bei Gericht immer die Möglichkeit, dass da wirklich unabhängig geurteilt wird und nicht uns Politikern einen Gefallen getan.
Das ist eine Frage. Das, was Sie da aussprechen, würde ich als Frage bewerten, ob das so ist. Aber das führt zu weit, glaube ich. Die Sendezeit werden Sie mir nicht geben. Also ich bin persönlich der Meinung, dass 2G und 3G und ähnliche und Plusregelung Gedankengut ist, was in der Demokratie nichts, aber auch gar nichts verloren hat. Ja. Gut, das möchte ich abschließend dazu sagen.
Alles klar. Sagen. Danke, dass Sie sich beteiligt haben.
Frau Engels?
Ja. Herr Frey, möchten Sie dazu? Ja, klar.
Mhm. Ja, gerne, wenn ich kurz an der Stelle einhaken darf. Ich möchte mir das, was der Herr Rentsch jetzt zum Schluss gesagt hat, ausdrücklich nicht zu eigen machen, weil das glaube ich nicht. Selbstverständlich kann man 2G, 3G plus Regelungen auch in einer Demokratie regeln und muss es im Übrigen auch. Aber alles andere kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, er hat den Finger in die richtige Wunde gelegt. Wir haben im Parlament die Situation gehabt, dass die Ampelparteien, insbesondere die FDP, von einer Reparlamentarisierung gesprochen haben, als man die epidemische Lage abgeschafft hat und unabhängig von der epidemischen Lage den Paragraphen 28a verändert hat. Und das ist natürlich wirklich Blödsinn. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben die Situation gehabt, dass wir bestimmte einschneidende Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz geregelt haben. Und wir haben das an das Vorliegen der epidemischen Lage geknüpft. Die kann allerdings nur vom Deutschen Bundestag bestätigt werden oder auch beendet werden. Und deswegen hatten wir das bestmögliche Instrumentarium auch zur Beteiligung des Parlaments. Und das ist eben das Entscheidende in der Demokratie. Und das haben die Ampelparteien im November beendet.
Herr Frey, das ist jetzt etwas rückwärts gewandt. Wir wollten doch nach vorne gucken. Ich gebe Ihnen kurz noch, weil Sie uns leider um 11 Uhr verlassen müssen in dieser Runde und dementsprechend auch die Skepsis gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht wir dann nicht mehr so stark in der Runde vertreten haben, gebe ich Ihnen gerne noch die Mail von Jürgen Hagemeyer. Seit Monaten höre er von Politikerinnen und Politikern, wir sollten, wir müssen, wir brauchen. Machen Sie es endlich. Und auch Therese Wiethoff schreibt, sie sei dafür, nur bitte die Umsetzung der verpflichtenden Impfungen auch durchplanen. Es werde zu lange über das Ob geredet. Haben Sie zu lange an alten Meinungen festgehalten oder war wirklich dieses Versprechen, es wird keine Impfpflicht geben, auch ein starkes Argument?
Das war sicherlich für viele Politikerinnen und Politiker ein starkes Argument. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man zum Ergebnis kommt, dass man eine Impfpflicht möchte, das Argument zu sagen, diskutiert nicht so lange, macht doch endlich, dafür habe ich 0,0 Verständnis. Denn eine allgemeine Impfpflicht ist ohne Frage ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechte des Einzelnen. Und es kann kein Parlament einfach mir nichts, dir nichts machen und entscheiden, sondern wenn man so etwas macht, dann braucht man jedenfalls eine ausführliche Debatte. Und die werden wir ja aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen und Monaten führen. Aber zu sagen, das muss jetzt kommen und Ende der Debatte, das ist, glaube ich, in der Demokratie wirklich der völlig falsche Ansatz.
Und die Gegenstimme kommt von Astrid Kanzler. Das kurz noch an Sie, Herrn Schäfer. Bei der drohenden Impfpflicht, bei einer solchen experimentellen Impfung, könne sie nur von einem völligen Machtmissbrauch der Politiker sprechen. Was sagen Sie, Herr Schäfer?
Ja, also das hat hier mit Experimenten nun überhaupt nichts zu tun. Wir haben auf der Welt wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Impfungen. Und in Deutschland ist das Risiko, dass man durch eine Impfung zu Tode kommt, viel, viel, viel geringer als bei einem Verkehrsunfall oder durch einen rechtsterroristischen Anschlag.
Das bezog sich auf die recht neue Corona-Impfung, die ja in der Tat noch nicht so lange auf dem Markt ist.
Nein, aber Entschuldigung, was wir bisher auf der Welt verimpft haben, waren über 1 Milliarde. Das ist sozusagen die Relation, über die wir reden. Und in Deutschland haben wir jetzt bei 70% kompletten Impfschutz, bei knapp 70%. Also auch da, das sind, kann man sich mal ausrechnen, das sind weit über 100 Millionen Menschen, um die es dabei geht.
Ich muss leider Herrn Frey verabschieden, der einen Anschlusstermin hat und deswegen nicht weiter diskutiert. Herr Stürmer, beginnen wir vielleicht nochmal damit. Wir waren eben beim Stichwort allgemeine Impfpflicht. Da muss man vielleicht vorausschicken, dass diese Impfpflicht ja bei der Brechung dieser Welle her nicht mehr viel nützen wird, weil es dafür einfach zu spät ist. Einige Hörerinnen und Hörer haben auch in E-Mails kritisiert, dass es möglicherweise sogar gar nicht mehr in diesem Winter irgendeine Wirkung erzielen könne. Ist das so? Ist eine allgemeine Impfpflicht, so sie jetzt kommt, oder nicht überhaupt noch eine Wirkmaßnahme für diese Krise in der Frühjahrswelle?
Also ich denke, wir sind uns einig, für die Akutsituation ist es zu spät. Da hilft nur wirklich der Appell an die Menschen, sich jetzt endlich impfen zu lassen oder eben durch den zarten Druck, nenne ich es mal, mit 2G das Ganze zu beschleunigen. Inwieweit wir sie im nächsten Jahr brauchen, ist ein bisschen Spekulation. Wir sind uns, denke ich, einig, dass uns SARS-CoV-2 nicht verlassen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir werden mit diesem Virus leben lernen. Wir werden sicherlich den Kreislauf aus Lockdown und Lockerung der Maßnahmen mit der Impfung durchbrechen können, wenn sie dann eben effektiv funktioniert und von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt wird. Und in dieser zukünftigen Situation mag es eben tatsächlich doch notwendig sein, zumindest partiell für bestimmte Berufsgruppen doch über eine Impfpflicht nachzudenken, um eben diesen Kreislauf durchbrechen zu können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir sie wirklich brauchen, aber zumindest in der Mittel- oder Langfristigkeit wird sie definitiv nicht schaden.
Wir haben Herrn Knappmeier in der Leitung. Auch er hat eine Meinung zum Thema Impfpflicht und Sie plädieren für ein etwas differenzierteres Bild, ja, richtig? Guten Tag, Herr Knappmeier.
Guten Tag, hallo. Ja, schönen Gruß von die Runde. Ja, ich habe Ihnen per Mail geschrieben. Also ich denke, eine Impfpflicht generell ist nicht rechtens oder ich sag mal etwas moralisch, ziemt sich nicht für ein Land, das auf der FDGO aufgebaut ist. Ich wäre dafür, die Impfung teilweise zu verpflichten, wie das eine Herr schon sagte, dass was für Masern schon in Gefahrenbereichen würde ich, also Gefahrberufen würde ich das empfehlen.
Also Pflegebereich, Medizinbereich.
Pflegebereich, genau, richtig. Und noch allgemein vielleicht ein Kommentar, wenn ich das sagen darf. Was ich etwas problematisch finde, ist dieser Begriff, der sehr oft fast schon inflationär benutzt wird, ist der Spaltung der Gesellschaft. Also ich weiß nicht, was damit erhofft werden soll. Spalt, wohin, in welche Richtung, links, rechts, oben, unten, und soll der eine Spalt dann für immer wegfallen? Also die Gesellschaft war meines Erachtens schon immer gespalten. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, CDU gegen SPD, da war auch immer ein Spalt, der noch deutlicher durch die Gesellschaft ging als heute. Das finde ich sehr problematisch. Und noch eine Sache zu den Querdenkern, die es nun mal gibt. Demokratie, die dürfen demonstrieren, das sollen sie tun. Und ich würde mir von der Journalie allgemein wünschen, viel weniger über diese Leute zu berichten. Die bekommen viel zu viel Aufmerksamkeit. Also das finde ich, das für mich geht keine Gefahr aus für 200 Leute auf der Straße. Das ist lächerlich. Also ich lehne diese Bewegung ab, oder die sollen demonstrieren. Also Sie wissen vielleicht, was ich meine. Es ist alles viel zu hysterisch, viel zu emotionalisiert. Es fehlt die Sachlichkeit und die Nüchternheit.
Gut, dann fange ich kurz an, weil Sie als Medien auch uns ansprechen. Wir bemühen uns natürlich, hier verschiedene Facetten zu Wort kommen zu lassen. Und da ist natürlich auch dieser Teil dieser Demonstration natürlich ein Thema. Aber ich will diesen Aspekt, den Sie angesprochen haben, beim Thema Impfpflicht, nicht die generelle Impfpflicht nach vorne zu ziehen, sondern vielleicht die berufsbezogene oder die situationsbezogene, also die einrichtungsbezogene zunächst nach vorne zu stellen. Das sind ja Ansätze, die hat zum Beispiel die Medizinethikerin Wopen auch nach vorne gebracht. Man solle hier doch erstmal schauen, was es bewirkt. Herr Schäfer, was sagen Sie dazu?
Ja, in der Praxis wird auch in Anleihe an anderen Ländern, wo das der Fall ist, das ja so sein. Wir werden mit bestimmten Berufen anfangen und in dieser Phase wird es eine Diskussion geben, ist es zur Beherrschung, nicht zur Überwindung von Corona notwendig, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt. Mein Eindruck nach den letzten 2 Jahren und der Wucht, die wir da erleben, ist, dass wir dazu kommen werden. Aber wie gesagt, ich stelle das auch gern zur Diskussion. Ich bin auch kein Dogmatiker und es wird natürlich auch keinen Impfzwang geben.
Keinen Impfzwang geben. Herr Schäfer, wie sehen, nein, nicht Herr Schäfer, sondern in dem Fall Herr Stürmer, wie sehen Sie diese Differenzierung, erst mit berufsbezogen, einrichtungsbezogen zu beginnen?
Ja, das hat natürlich irgendwo eine gewisse Relevanz. Es ist ja nicht so, dass in den Pflegeberufen eben ein geringes Risiko herrscht. Im Gegenteil, ja, man ist ja viel in Kontakt mit den Menschen, man muss in die Nahdistanz mit den Menschen gehen, auch in medizinischen Berufen allgemein. Und insofern ist das sicherlich eine Möglichkeit. Ich bin ja, wie gesagt, grundsätzlich noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob wir die Impfpflicht tatsächlich in der Breite brauchen. Insofern ist es sicherlich etwas, was man auf der Masernimpfpflicht aufbauen kann. Da hat man ja die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Das ist ja letztendlich dann doch auch realisiert worden nach sehr, sehr langer Zeit. Und bevor wir jetzt wieder zu viel Zeit verlieren, weil wir die Räder wieder neu erfinden müssen, könnte man natürlich, das sage ich jetzt als Laie der Juristerei, vielleicht auf diesem Konzept aufbauen.
Dann haben wir Herrn Weimar in der Leitung. Er meldet sich aus Taunusstein. Ich grüße Sie, Herr Weimar.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich bin generell gegen eine Impfpflicht zurzeit, sage ich deswegen, weil es wurde vorhin schon gesagt, dass keine hohe Wirksamkeit des Impfstoffes bezüglich der langfristigen Wirkung und auch ich weiß nicht, wie viel Prozent, 80% sagt man immer so. Ich bin übrigens geimpft mit Moderna und werde jetzt ein bisschen abwarten mit der Boosterimpfung, weil ich hoffe, dass neue Impfstoffe entwickelt werden und verhalte mich darüber hinaus vorsichtig. Ich finde, es ist auch ein Fehler, dass man so tut, als würden die Geimpften nicht infizieren, sich anstecken und da sozusagen die Freiheit pur. Ich habe das selbst erlebt auf Feiern. Alle waren geimpft und da ist ja alles gut gewesen. Ne? Also ich bin gegen eine Impfpflicht. Solange nicht ein absolut wirksamer Impfstoff, auch langfristig nicht, dass man sich alle Vierteljahre neu impfen lassen muss, was soll das dann mit der Impfpflicht? Also da bin ich nicht dafür. Ich bin für Vorsicht, für 2G plus, wenn es sein muss. Und notfalls, was ich nicht hoffe, auch für einen kurzen Lockdown.
Herr Weimar, vielen Dank. Was sagen Sie, Herr Schäfer? Sie sehen hier ja auch ein differenzierteres Bild bei Herrn Weimar. Auf der anderen Seite aber die generelle Impfpflicht. Was soll das, solange man nicht sicher sein kann, dass die Impfstoffe wirklich auch eine längere Zuverlässigkeit behalten?
Ja, Herr Weimar, vielen Dank auch für Ihre Offenheit. Sie sind ja die Bevölkerungsgruppe, die wir nicht mehr überzeugen müssen, sondern die 25%, die sich bisher sehr ablehnend gegenüber Impfungen stellen. Ansonsten ist das, was Sie angesprochen haben, genau der Prozess. Wir werden Erfahrungen, Auswertungen auch aus anderen Ländern sammeln, wie lange Wirkstoff, auch wie lange das Boostern wirkt. Das kann man ja erst sozusagen dann wissen, wenn man es angewandt hat. Und dann wird die Politik im öffentlichen Dialog und natürlich auch mit Beratung von Fachleuten, wird dann entsprechende Konsequenzen auf den Weg bringen. Das ist schon ein Ergebnis offener Prozess. Nur mein Eindruck ist oder meine Einschätzung ist, dass wir da hinkommen müssen. Ich will Ihnen auch persönlich sagen, woran das bei mir liegt. Mein Chefarzt hier, mein Klinikchef in Bochum, ist in Rente gegangen. Der lebt in Italien. Der hat mir am Anfang der Pandemie gesagt, ich lebe in der Nähe von Bergamo. Herr Schäfer, das kommt alles auf uns zu. Wir brauchen die und die Maßnahmen. Und ich bin froh, dass ich mitwirken konnte und auch der Klinikchef, der Neue hier in Bochum, dass wir zum Beispiel Patienten aus Bergamo nach Bochum verlegt haben. Und deshalb vielleicht bei mir auch persönlich eine besondere Form von Betroffenheit und auch vielleicht ein persönliches Plädoyer, doch auch an solche Maßnahmen wie allgemeine Impfpflicht zu denken.
Herr Weimar, wollen Sie noch mal antworten?
Ja, ich kann die persönliche Betroffenheit ganz sicherlich verstehen. Entschuldigung, habe gerade ein bisschen im Hals. Also ich kann das verstehen, die Betroffenheit ist ganz, ganz klar. Ich glaube, man sieht die Dinge auch anders, vor allen Dingen, wenn man auf den Intensivstationen ist. Bin ich nicht überzeugt, dass aus heutiger Sicht mit der heutigen Kenntnis eine Impfpflicht nötig ist. Und auch das Argument, dass jetzt Milliarden Impfdosen schon gespritzt wurden, spricht ja nicht aus, dass man sagt, was ist denn in 10 und 20 Jahren? Ja, das weiß man auch nicht. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich will auch nicht alles wegfegen. Ich selbst hatte null Nebenwirkungen bei beiden Impfungen.
Sehr gut.
Und das sind aber auch die Nebenwirkungen, die man akut hat. Ich denke, da würde ich auch drüber hinwegsehen, ja. Aber die Langzeitwirkungen, die können wir ja gar nicht wissen. Und da können auch Milliarden Dosen verimpft worden sein. Trotzdem können wir die Langzeitwirkungen nicht wissen. Also deswegen ein bisschen mehr Verständnis für die Menschen, nicht die totalen Impfgegner, sondern für die Menschen, die einfach skeptisch sind, Angst sind, und die kann man, wenn überhaupt, nur da abholen, dass man versucht zu überzeugen. Und meiner Meinung nach wurde vorhin auch gesagt in der Sendung, ein bisschen Panik gemacht, und da stellt sich mir der Kamm.
Herr Weimer, vielen Dank für Ihre ausführlichen Meinungen hier drin. Herr Stürmer, vielleicht gerade zum Stichwort, man weiß nicht, was in 10 Jahren ist, denn diese Sorge haben ja viele mit Blick auf die mRNA-Impfstoffe.
Ja, also das ist eine Diskussion, die wir natürlich schon häufig geführt haben. Und deswegen hat das eine Relevanz, was ich über die Milliarden von Impfungen gesagt habe. Das Problem, was viele Menschen verwechseln beim Impfen, was sie unter Langzeit verstehen, ist, dass wir bestimmte Nebenwirkungen nicht sofort sehen können, weil sie extrem selten sind. Wenn ich jetzt mal als Beispiel eine Nebenwirkung habe, die bei 1 zu 1 Million Impflingen auftaucht und ich impfe im Jahr 1 Million Menschen, dann habe ich statistisch gesehen dieses Ganze ein einziges Mal in einem Jahr. Und braucht wahrscheinlich 2, 3, 4 Jahre, bis die Signale so stark sind, dass ich es wirklich rausrechnen kann. Das heißt aber nicht, dass diese Wirkung erst nach ein paar Jahren gekommen ist, sondern sie kommt, wie alle anderen Impfnebenwirkungen auch, unmittelbar im zeitlichen Kontext der Impfung. Ich brauche nur manchmal deutlich mehr Zeit, bis ich diese assoziieren kann mit der Impfung an sich. Und jetzt kommen wir zurück zu den milliardenfach geimpften Menschen auf der Welt. Diese Signale sehe ich im Fall von Covid-Impfungen jetzt schon oder müsste sie jetzt schon gesehen haben. Ich brauche nicht Jahre warten, seltene Nebenwirkungen zu sehen. Es gibt sie nicht.
Dann schauen wir noch ein bisschen auf die Mail-Situation. Da ist zum Beispiel die Mail von Adelheid Sjöberg zu nennen, denn sie bringt das noch einmal auf einen Punkt, den wir auch schon vorher in der Sendung hatten, nämlich die Umsetzbarkeit. Man solle den Menschen erst einmal die Möglichkeit geben, sich überhaupt impfen zu lassen. Da spricht sie den ja in einigen Regionen akuten Impfstoffmangel an. Wer hat schon Lust, sich bei Regen und Schnee stundenlang in eine Schlange zu stellen? Wenn man über eine Impfpflicht diskutiert, ist dann gleichzeitig nicht sicher zu stellen, dass auch immer und überall für die Impfwilligen genug Impfstoff da ist, was ja jetzt zeitweise nicht der Fall ist, Herr Schäfer.
Entschuldigung, jetzt war die Verbindung. Ich habe nur den letzten Halbsatz verstanden.
Bitte, das Stichwort noch mal. Ist vor allen Dingen, wie kann man denn überhaupt sicherstellen, dass genug Impfstoff in Zukunft da ist? Wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass es nicht überall Impfstoff gibt. Und jetzt einer Impfpflicht zu reden, wo wir immer wieder Probleme bei der Nachschublieferung sehen, das würde doch nicht zusammenpassen. Das war also die Meinung der Hörer.
Also wir hatten am Anfang tatsächlich Probleme mit dem Nachschub. Wir haben jetzt ein paar kleinere organisatorische Schwierigkeiten, aber wir haben mittlerweile so viel Impfstoff produziert. Und wir haben, wie noch nie zuvor, weder in Deutschland noch sonst irgendwo auf der Welt, es geschafft, in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, durch gute Zusammenarbeit, durch Forschungsförderung, durch die Kreativität unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und natürlich durch die Kompetenz, dass wir schon ein Stück auch Vertrauen haben können, dass das klappt. Es sind neue Produktionsstätten aufgebaut worden, aber generell haben wir keine Defizite, was die Produktion des Impfstoffs anbelangt.
Und nochmal, Herr Stürmer, da möchte ich gerne die Mail von Henry Behl dazu nehmen. Wir haben hier nochmal Kontaktbeschränkungen als Thema und Sie hatten ja auch gesagt, dass möglicherweise ein Lockdown unverzichtbar ist. Ihm stößt aber auf, dass hier keine Einheitlichkeit herrscht. Nach wie vor würde das RKI empfehlen, dass nach wie vor keine Quarantäne für Kontaktpersonen, für Infizierte angeordnet ist, solange diese geimpft sind. Kann das dabei bleiben?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Aussage, ganz klar. Ich muss auch sagen, da wird sicherlich noch einiges passieren in der Nachschärfung. Das versucht man natürlich, Dinge so einfach wie möglich zu machen. Das ist das eine. Manchmal vielleicht auch zu einfach. Und ich denke, dass dort wissenschaftliche Erkenntnisse noch weiter einfließen werden, spätestens wenn Omikron doch in der Lage ist, da deutlich aggressiver vorgehen zu können, was wir ja noch nicht abschließend wissen, muss das natürlich auch angepasst werden. Also da bin ich natürlich d'accord. Man muss dann irgendwo auch das komplette Regelwerk auf den Kopf stellen. Und da sind natürlich solche Punkte irreführend. Und das ist ja auch mit so einem Problem, was wir haben, dass wir eben doch zu viele verschiedene Verordnungen und Regelwerke haben, wo ja auch selbst wir Fachleute nicht mehr immer durchblicken, wer jetzt gerade nach welcher Verordnung wann, wie, wo, was darf. Und das macht es auch für die Normalbevölkerung nicht einfacher. Also kommunikativ haben wir da sicherlich auch ein Problem. Und das muss man natürlich in der Zukunft auch abstellen und verbessern. Und ist sicherlich auch eine der Lehren aus der Pandemie, dass man eben auch eine vernünftige Kommunikation und eine gewisse Einheitlichkeit in der Vorgehensweise braucht.
Aus Kornwestheim haben wir nun Herrn Schäfer in der Leitung. Wahrscheinlich nicht verwandt und verschwägert mit unserem Gast Axel Schäfer, nehme ich an. Ich grüße Sie, Herr Schäfer aus Kornwestheim.
Ja, guten Tag. Guten nicht Tag. Verwandt, nicht verschwägert, ja. Und sonst nicht bekannt. Ich will gleich eingangs sagen, ich hatte gestern meine Boosterimpfung. Aber was mir jetzt, ich höre die Diskussion schon eine Stunde ungefähr, was mir auch da wieder auffällt, wie auch in den Medien allgemein, ist, dass diese ganze Corona-Geschichte so ein bisschen arg auf juristische, politische und medizinische Probleme runtergebrochen wird. Und der Aspekt der reinen Mitmenschlichkeit, Menschen achten aufeinander, helfen einander, ziemlich unter die Räder geraten ist. Ich bin jetzt nicht kirchlich angehaucht oder so, aber das fehlt mir eigentlich in der Diskussion von vielen Seiten, vor allen Dingen, muss ich sagen, von Seiten der Gegner, die dann zum Teil mit absurden juristischen oder medizinischen Argumenten kommen. Und ich finde, das ist sehr bedauerlich, weil das ist die Spaltung der Gesellschaft. Und es gibt halt keine Hundertprozentigkeit, weder bei den Impfstoffen noch beim Verhalten der Menschen. Das Einzige, was im menschlichen Leben sicher ist, ist der Tod. Aber wie wir da hinkommen, das macht die Unterschiede aus. Und da wäre Rücksichtnahme und so Mitmenschlichkeit doch vielleicht ein geeignetes Mittel. Und zwar auch anhand von Beispielen, wie eine Bekannte von mir, deren Mutter auf eine Krebsoperation wartet und die kriegt den Platz nicht, weil die Station völlig überfüllt ist. Und das ist dann persönliche Betroffenheit. Und ich weiß nicht, ob die Gegner der Impfmaßnahmen wirklich bereit sind, ihre persönliche Verwandtschaft sterben zu lassen, weil sie dagegen sind. Da wage ich Zweifel anzumelden.
Herr Schäfer, jetzt Axel Schäfer gemeint, was antworten Sie Ihrem Namensvetter?
Erstmal unabhängig vom Namensvettertum, ich kann Sie zu 100% verstehen. Wir sind tatsächlich in der Situation, dass durch eine teilweise aggressiv auftretende Minderheit bestimmte Debatten auch öffentlich dominiert werden zum Teil. Und auf der anderen Seite vergessen wir oder übersehen wir manchmal, dass doch auch ganz viele Dinge, was Mitmenschlichkeit anbelangt, dass es gibt. Wir sehen viele, viele Initiativen, wo Leuten geholfen wird, die zum Beispiel durch Einschränkungen jetzt nicht mehr raus können, am allgemeinen Leben teilnehmen können. Wir sehen bei uns hier Musikveranstaltungen abends vor den Balkonen von Leuten. Und wir sehen bei den meisten doch eher eine mitfühlende Haltung. Wir sehen aber auf der anderen Seite eine leider zunehmende Zahl, es ist nur eine Minderheit, aber immerhin, eine zunehmende Zahl auch von Aggressionen. Und ich habe mich selbst vor den Bundestag gestellt mit 5000 Polizisten zusammen, als die Corona-Gegner und Leugner den Reichstag stürmen wollten. Und ich kenne dieses Gefühl, was teilweise bei Leuten vor sich geht. Und Sie haben deshalb völlig recht, wir sollten genau an diese Dinge, die unser Zusammenhalt hier ausmachen, an Mitmenschlichkeit in besonderer Weise appellieren. Und wir sollten auch schon ein paar sehr unbequeme Fragen aufwerfen, was die moralische Mitverantwortung ist, wenn Leute nicht operiert werden können, nur weil sich andere nicht impfen lassen und deshalb auf der Intensivstation liegen.
Vielen Dank an Herrn Schäfer aus Kornwestheim für diesen sehr wichtigen Aspekt, was die Aufschiebung eben von Operationen angeht. Ich möchte aber doch noch mal den Gegenpositionen hier Raum geben, denn da ist ja auch viel politische Verantwortung dabei, dass durch viele Maßnahmen, die nicht so ganz konsistent waren, durch viele Fehler, die gemacht wurden, auch Vertrauen verspielt wurden. Da haben wir zum Beispiel Johannes Ganzauge, der kritisiert, warum 2G+ bietet der Impfstoff nicht ausreichend Schutz. Er sei dreimal gegen Corona geimpft und solle sich dann noch testen lassen, so langsam übertreibe mal diese ganze Corona-Situation etwas. Und dann Helmut Krüger aus Potsdam. Er rät der Politik, etwas weniger martialische Ankündigungen hielte er für 10-mal besser. Die Phase, als die Regierenden auch Unsicherheiten zeigten, als Unsicherheiten offenbar waren und die Opposition kein Kapital daraus schlug, die habe er am glaubwürdigsten empfunden. Inwieweit hat die Politik hier auch Vertrauen in den letzten Monaten arg verspielt, Herr Schäfer?
Wir haben ja leider ein Stückchen an Vertrauen sicherlich auch verspielt. Das stimmt, aber man soll wirklich einfach die Relation sehen. Wir haben uns in der Politik bemüht, Sachentscheidungen zu treffen, über Parteigrenzen hinweg. Was mit dem Bundesrat und den 11 verschiedenen Koalitionen mit 7 Parteien außer AfD ja gelungen ist. Das auch für die Demokratien, finde ich, ein großer Erfolg. Und nein, bitte, wir waren nicht martialisch. Wir sind überhaupt keine martialische Gesellschaft mehr, die Art, wie wir Politik machen. Aber wir müssen kritisch und selbstkritisch bleiben. Also kritisch, was unsere eigene Entscheidung anbelangt, aber natürlich auch selbstkritisch sagen, ja, wir machen neue Erfahrungen mit einer Pandemie, die wir vorher nicht kannten. Und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern auch offen sagen. Denn andererseits erwarten genau die Bürgerinnen und Bürger von ihren gewählten Abgeordneten und Regierungsvertretern, dass die handeln. Und das ist halt, gebe ich zu, in so einer Situation eine ganz neue Herausforderung, die ich auch bisher in 25 Jahren nicht hatte.
Erfahrungen machen und weiter agieren unter unsicheren Rahmenbedingungen, das wird auch wohl diesen Winter das Thema sein. Herr Stürmer, als Virologe erwarten Sie aufgrund der Maßnahmen, die wir jetzt sehen, aufgrund der hohen Inzidenzen, die wir haben, aufgrund der Unsicherheit von Omikron, einen Blick nach vorn, der am Ende uns Weihnachten doch wieder keine Möglichkeiten zu besuchen gewährt. Was erwarten Sie in den nächsten Wochen und Monaten, auch mit Blick auf die Lage der Intensivstationen?
Ja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil eben gerade Omikron als zusätzlicher Spieler im Feld noch unberechenbar ist. Und da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir das vernünftig einschätzen können. Es kann gut gehen, es kann auch sehr daneben gehen. Ich kann hier aber nur mal den Appell immer wieder holen, den ich schon mehrfach auch gesagt habe und auch in Bezug Ihrer Frage, wie können wir Weihnachten verbringen? Wenn sich lauter geboosterte Menschen treffen oder vernünftig geimpfte Menschen treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch zur Infektion kommt, sehr, sehr gering. Wenn man dann noch ein bisschen das beinhaltet, was wir die letzten Jahre als gut gelernt haben, mit ein bisschen Abstand, ein bisschen Maske und Kontaktreduktion, dann ist Weihnachten sicherlich nicht in der gleichen Form notwendig wie jetzt im letzten Jahr, wo wir uns doch sehr, sehr stark einschränken mussten. Also ich kann nur an alle appellieren, dass die Impfung der Baustein ist, mit dem wir aus dieser Pandemie, aus diesem Kreislauf, meine ich, rauskommen zwischen Lockdown und Lockerung. Und den müssen wir nur vernünftig nutzen. Und da sollten wir jetzt endlich die Lehren draus ziehen und das nach vorne treiben. Aber um Ihre Frage nochmal auf die Intensivstation abzuzielen, die müssen wir jetzt wirklich akut entlasten, weil viel mehr geht nicht. Und das, was wir heute sehen an Neuinfektionen, wird in 14 Tagen anteilig eben wieder auf den Intensivstationen landen. Die Patienten verschwinden nicht so schnell von den Intensivstationen wieder, als dass wir das über noch einen längeren Zeitraum aushalten können. Deswegen, unabhängig vom Impfen, wir müssen jetzt aktuell was tun.
Und die Sendung beenden wollen wir mit der Mail von Thomas Meurer. Der schreibt nämlich auch, das sei ja vor allen Dingen die personelle Situation in den Krankenhäusern, die schon in den letzten Wochen, Monaten sich immer weiter verschlechtert hat. Und er verlangt, dafür muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Schon vor Beginn der Pandemie war das System auf Kante genäht und hatte keinerlei Reserven mehr. So etwas braucht große Taten. Herr Schäfer, was tun Sie?
Auf der einen Seite, wir bauen weiterhin das Gesundheitssystem aus. Das heißt, wir geben sehr viel Geld rein. Auf der anderen Seite haben wir sowohl Betten als auch Pflegepersonal verloren in den letzten 2 Jahren. Und deshalb wird es aus meiner Sicht notwendig sein, dass wir in einem sehr, sehr guten Feld von Zusammenarbeit, Kleeblatt, wie immer das heißt, zwischen den Kommunen, zwischen den Ländern, tatsächlich unser System so entwickeln, dass es funktioniert. Und wir sind noch nicht an der Grenze angekommen, wo wir sagen, unser System funktioniert nicht. Auch da sollten wir ein Stückchen auch mit Optimismus und Zuversicht rangehen.
Das war kontrovers. Wir haben die jüngsten Corona-Maßnahmen diskutiert und die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Natürlich konnten auch dieses Mal bei diesem komplexen Thema nicht alle Themen unterkommen. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben. Entschuldige mich bei denen, die nicht durchgekommen sind oder deren Nachricht hier nicht zu Wort kommt. Es wird leider wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Kontroverssendung zu diesem Thema hatten. Vielen Dank auch an, gerade gehört, Axel Schäfer für die SPD im Bundestag. Früher verabschieden musste sich Thorsten Frey für die Union im Bundestag und ganz herzlichen Dank an Martin Stürmer, Virologe aus Frankfurt. Am Mikrofon war Silvia Engels.